ARD Sounds.
Es ist Montag, der 15. Juni 2026. Willkommen zu Tag 5 dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Der Tag nach dem Auftaktsieg der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier. Darüber sprechen wir nachher natürlich ausführlich. Anne, ich möchte aber reinkommen in diese Folge.
Komm rein.
So wie die Spieler immer reinkommen bei der WM. Also, wenn sie noch im Tunnel sind, dann gibt's nämlich immer Eminem im Stadion.
Ich muss da immer an Bauchmuskeltraining denken.
Machst du dazu Bauchmuskeltraining?
Ja, der Beat passt so gut dazu.
Wäre mir ein bisschen schnell für Bauchmuskeltraining.
Ja, du kannst ja auch jeden zweiten nehmen.
Ich mache lieber Chill-Out-Musik für Bauchmuskeltraining. Ich finde es mega. Überhaupt finde ich das irgendwie bei dieser WM, das klingt immer sehr nach Party in den Stadien.
Voll, also die Stadion-DJs gefallen mir mega gut. Du hast halt, erstens sind sie schnell, zweitens hast du geile Torhymnen. Die spielen dann danach passende Musik für das Team, das gewonnen hat. Also das ist halt dieser US-Sport, das kommt auf jeden Fall dabei rüber.
Ja, wobei mich DJ Ötzi gestern bei Elfenbeinküste gegen Ecuador irgendwie überrascht hat. Aber um es mal mit Eminem zu sagen, hi, my name is Tobi Schäfer, Anne Hild ist auch da und das hier ist das Sportschau WM-Update. Es ist kurz nach 6 an diesem Montag. Wir haben gestern viele Tore gesehen bei der deutschen Mannschaft und wir kommen auch mit vielen Toren aus ganz frischen Eindrücken von gerade in diese Folge. Denn gerade ist das späte Nachtspiel zu Ende gegangen. Schweden gegen Tunesien, 5:1. Nicht ganz so viel wie bei Deutschland, aber
knapp dran.
Wir sind zumindest mal wach geblieben.
Auf jeden Fall. Also krass, dass Tunesien irgendwann sich so hat hängen lassen und den Schweden so viel ermöglicht hat. Es war der ein oder andere Torwartpatzer dabei, es war von Skiri ein Patzer mit dabei, also auch maximal blöd gelaufen für Tunesien, ohne Gegentor durch die Quali gekommen und jetzt nach dem 0:5 im Testspiel schon wieder 5 kassiert, also irgendwas läuft da anders gerade.
Und die Superstars bei den Schweden haben geliefert, Alexander Isak hat getroffen, Gyökeres Keres hat getroffen und das war mal ein Statement. Swanberg vom VfL Wolfsburg noch mit einem Tor. Und auch wieder vielen Kuriositäten, die wir dann auch nur bei Weltmeisterschaften sehen. Wir haben diese Fieberkurve wieder gesehen. Die kennen wir noch von vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft. Durch den Chip im Ball kann man jetzt Berührungen erkennen. Das war bei einer Szene dann ganz entscheidend.
Ja, bei dem Swanberg-Tor. Der freut sich, kriegt's abgepfiffen wegen Abseits. Und dann muss die Fieberkurve entscheiden, dass der Ball halt vorher noch von einem Mitspieler weitergeleitet wurde und er deswegen gar nicht im Abseits war.
Wenn es jetzt anders entschieden worden wäre, wäre es auch nicht spielentscheidend gewesen. Deutlicher Sieg für Schweden, Tunesien einfach zu harmlos.
Ja, kann man nicht besser auf den Punkt bringen, würde ich sagen.
Dann sprechen wir jetzt aber mal über den ersten deutschen Auftritt bei diesem Turnier. Deutschland gegen Curaçao in Houston. 7:1, das Endergebnis. Ein, ich sag mal, fast blitzsauberer Start in das Turnier. 7 Tore, 6 verschiedene Torschützen. Ein 7:1 verhieß ja schon mal was ganz Gutes, ne?
Ich habe mich auch kurz gefragt, ob da auf einmal Brasilien auf dem Platz steht.
Brasilien hat da nur gehofft, hoffentlich gewinnen sie noch 8:1, damit wir wenigstens besser sind als Curaçao. Wir gönnen uns, bevor wir darüber sprechen, nochmal alle 7 deutschen Tore von gestern Abend.
Wirtz. Klasse gespielt, da ist das Tor! Traumstart für die deutsche Mannschaft! Felix Metscher! Nochmal irgendwie triffst du dann ebenso, da ist es! Schlotterbeck! Havertz, 3:1! Musiala! Wirtz, weiter geht's, Klasse wieder, super gespielt! Nathaniel Brown, nochmal quer und darf. Havertz, technisch eine Augenweide.
Das war richtig krass. Also ich habe echt zwischendrin, das war noch vor dem 1:1, gab es so einen Moment, wo Deutschland schon super weit aufgerückt war und ich dachte, boah, wenn Curaçao ein bisschen ernster macht, dann könnte euch das echt auf die Füße fallen. Und dann ist ja auch so dieser Ausgleich ungefähr so gefallen. Und ich finde es aber, du siehst eine Weiterentwicklung in der deutschen Mannschaft. Ich glaube noch vor ein paar Jahren, wir erinnern uns an die vergangenen Weltmeisterschaften, wo es dann auch echt mal schief gehen konnte. Und du hast aber gesehen, ja, sie mussten sich ganz kurz schütteln danach. Und dann gab es ja auch diese Trinkpause und es war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte Julian Nagelsmann da eh ein Timeout genommen und dann haben sie aber wirklich ihre Klasse nochmal gezeigt. Und es waren ja 8 Spieler, die an den Toren beteiligt waren, teilweise sogar mehrfach. Also da steckt schon sehr viel Qualität drin, auch wenn das jetzt nicht der Gegner war, um das zu zeigen.
Und ein paar muss man sicherlich hervorheben. Kai Havertz mit einem Doppelpack, 2 Tore, ist auch Man of the Match geworden. Ich finde, Nene Brown muss man unbedingt auch nochmal gratulieren für sein tolles WM-Debüt. Hat er ein Tor gemacht und hat das 1:0 auch mit eingeleitet. Mit so einem tiefen Pass auf Musiala, glaube ich, die Situation quasi hergestellt. Und das war wirklich ein beeindruckendes Debüt. Und ich finde, es ist irgendwie keiner so richtig abgefallen. Also es haben alle richtig gut gespielt. Einziges kleines Sorgenkind, Leroy Sané. Dem hätte man jetzt irgendwie auch noch ein Tor gewünscht. Der hatte ja auch viele Gelegenheiten. Dann wäre es ein richtig perfekter Abend gewesen, wenn er jetzt auch noch getroffen hätte.
Ja, ich glaube, das war wirklich so der Punkt. Das war dann halt der Sané, den wir auch oft bei den Bayern gesehen haben, der halt einfach seine Chancen nicht nutzt. Ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gefragt, warum nicht mehr über links gespielt wurde. Also sie haben es ja wirklich fast die komplette erste Hälfte ausschließlich über rechts versucht. Aber ganz ehrlich, also das war sehr nah dran am perfekten WM-Auftakt.
Mhm. Schönster Curaçao-Moment war dann, als bei Curaçao Margarita eingewechselt wurde. Da habe ich mir noch ein alkoholfreies Hefeweizen aufgemacht. Und der schönste Moment für Curaçao selbst war natürlich das Tor.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sagt sich jetzt auch ein bisschen leichter, weil das Spiel dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich gönn's Curaçao. Also, dass sie diesen Moment haben, dass diese, das war ja wirklich eine blaue Welle, die da auf den Rängen saß und die haben ja auch echt Stimmung gemacht und dass die diesen Moment, wo ich dachte, die werden teilweise ein Jahresgehalt dafür ausgegeben haben, um im Stadion dabei zu sein mit ihrer Mannschaft und dass sie dann dieses eine Tor bejubeln konnten, fand ich echt schon schön.
Es hieß ja erst, oh, das ist gar nicht gut für die deutsche Mannschaft, weil jetzt hat Curaçao den Glauben daran, dass sie was holen können. Den Eindruck hatte ich allerdings bei der deutschen Mannschaft nicht. Und Nico Schlotterbeck, der hat danach auch nochmal bestätigt, der Gegentreffer, der hat mir und der Mannschaft eigentlich gar nichts ausgemacht.
Ich weiß, wie gut ich bin. Ich weiß, wie ich mich entwickelt habe. Ich bin älter geworden, ich bin reifer geworden. Deswegen wusste ich, wenn wir unser Spiel durchziehen, dass wir weiterhin Chancen bekommen, weiterhin Tore machen und das haben wir dann auch hinbekommen.
Ja, ich habe auch auf der anderen Seite gedacht, für Curaçao war es vielleicht auch so die beste Chance, sage ich mal, überhaupt zu treffen, weil ich glaube, die anderen Gruppengegner werden nicht so offen stehen hinten wie, also Deutschland war ja teilweise mit zumindest 10 Mann, ich glaube Manuel Neuer hat ja auch den einen Ausflug gemacht, der hätte auch gerne vorne mitgespielt, dann ergeben sich halt solche Momente auch mal.
Viele haben sich noch gefragt, was ist mit Jamal Musiala, der sich weiterhin, glaube ich, gesteigert hat nach seiner langen Verletzungszeit. Musste sich dann hinten raus ein paar Mal dehnen, da schien irgendwas im Oberschenkel nicht zu stimmen. Er wurde dann auch ausgewechselt für Undav und Julian Nagelsmann hat danach das alles mal erklärt.
Er ist ein bisschen gedehnt, aber hat jetzt keine Probleme, sondern wir haben ihn ausgewechselt, um einfach auch andere Spieler zu belohnen. Dennis, der dann mit 3 Scorern oder 1 Tor und 2 Vorlagen auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und auch in den letzten Spielen gut gemacht hat. Wir müssen die Spieler auch belohnen für ihren Einsatz und auch für den Beitrag, den sie zur Gruppe leisten, wenn sie mal nicht spielen. Da gehört einfach manchmal sogar mehr dazu, wenn man nicht spielt, seinen Beitrag zu leisten, als wenn man spielt.
Und das muss man übrigens wirklich auch mal erwähnen. Die Spieler, die alle reingekommen sind, die haben auch alle Vollgas gegeben. Mhm. Und Deutschland hat ja wirklich gar nicht nachgelassen. Sie haben wirklich im Prinzip bis zum Schluss versucht, noch Tore zu schießen. Und das ist ja wirklich auch ein Beweis dafür, dass die Mannschaft total intakt ist. Und das wird ja immer wieder total hervorgehoben, dass angeblich die Stimmung so super ist. Das sieht man von außen ja gar nicht so sehr. Man kann das immer nur an so Details erkennen, wie zum Beispiel vor dem Elfmeter. Da geht Kimmich erstmal hin und sichert so ein bisschen den Elfmeterpunkt ab, damit Harvard sich in Ruhe auf den Elfmeter vorbereiten kann.
Hat er sich von Paris abgeguckt.
Das sind so Kleinigkeiten. Offenbar stimmt es da wirklich. Und offenbar scheinen die da wirklich Wert drauf zu legen, dass sie das ganz weit bringen kann.
Mir hat dieses Spiel echt so ein bisschen Bayern unter Kompanie-Vibes gegeben, weil das wird jetzt im weiteren Verlauf des Turniers wahrscheinlich nicht mehr so oft passieren, aber es gab so super viele Positionswechsel und auch so wirklich diese Gier bis zum Schluss. Ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland ernsthaft damit rechnet, dass jetzt gegen die anderen beiden Gruppengegner noch was anbrennt, aber es ist ja genau dieser Punkt, du musst im Idealfall dein erstes Spiel hoch gewinnen. Und dann kannst du dich fast schon zurücklehnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du weiterkommst.
Ja, aber man muss natürlich jetzt immer noch bedenken, es war wirklich nur Curaçao. Ja, Deutschland hatte viele Chancen, es gab viel Tempo, auch auf Außen und so. Aber und Curaçao hat leidenschaftlich auch verteidigt, denn die haben sich in vieles reingeworfen. Aber es war dann am Ende doch das kleinste Team bei einer WM aller Zeiten. Jetzt darf man sich nicht zu sehr darauf ausruhen. In der Restverteidigung gab es auch ein paar Probleme. Das wird gegen andere Mannschaften wahrscheinlich noch mehr bestraft. Aber das haben sie ja auch alle gesehen. Sie haben jetzt viel Zeit. Es gibt 6 Tage Pause. Da kann man auch mal noch ordentlich trainieren. Also ich glaube schon, dass der Start wirklich gelungen ist und dass man das jetzt auch nicht zu hoch hängt.
Nee.
Aber zumindest ist jetzt mal diese Anspannung weg. Ne? Endlich ist das Turnier gestartet für Deutschland. Dieses Warten hat ein Ende und jetzt kann man sich entspannt die anderen Spiele angucken und dann geht's weiter.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass sie gegen die kommenden Gegner eben nicht so weit mit aufrücken würden. Das war jetzt halt einfach, weil sie wussten, welches Team da auf sie zukommt. Ich fand es noch ganz schön, ich hatte am Schluss das Gefühl, dass wirklich alle im Team versucht haben, dass Leon Goretzka auch noch trifft. Also der hat wirklich sehr, sehr oft den Ball bekommen, hat es dann manchmal so ein bisschen vertändelt. Aber also, das ist ja dann halt auch das Ding. Der kommt rein, der wird mitgenommen, der ist Teil des Teams und das gilt, glaube ich, wirklich für alle Spieler.
Ja, und außer dieses sportlich guten Starts gab es dann nach dem Spiel auch noch eine andere kleine Versöhnung in dieser Geschichte rund um Jürgen Klopp. Das habt ihr mitbekommen, seine Äußerungen neulich hat er ja gesagt, noch würde Nagelsmann die Aufstellung machen. Das hat große Wellen geschlagen. Die beiden trafen dann jetzt nach dem Spiel im Interview aufeinander und Klopp hat das alles so ein bisschen relativiert und gerade gerückt und gesagt, das ist einem flapsig rausgerutscht und er will für keine Störgeräusche sorgen.
Aber offensichtlich war der Bundestrainer danach so gut gelaunt, dass jetzt heute die Familien dann auch ins DFB-Camp kommen dürfen und am Dienstag ist komplett frei.
Und Sie können mal so ein bisschen nachlesen, was denn jetzt so die Presse schreibt über diesen Auftakt ins Turnier. Die New York Times zum Beispiel hat geschrieben, Deutschland im 7. Himmel nach großem Sieg gegen Curaçao. Andere Pressestimmen waren DFB-Elf feiert Torparty gegen WM-Zwerg. Und hier eine andere Schlagzeile war, Deutschland schießt sich für die Titeljagd warm. Also ich sag mal so, mit so einem Spiel machst du dich natürlich nicht weniger auffällig im Titelrennen.
Naja, war jetzt nicht unbedingt der Gegner dafür, aber egal.
Warten wir es mal ab. Der nächste Gegner ist ja jetzt entscheidend für das DFB-Team. Das ist dann am kommenden Samstag die Elfenbeinküste. Und das Team haben wir in der vergangenen Nacht ja dann auch gesehen, im anderen Spiel in Gruppe E, Elfenbeinküste gegen Ecuador, 1-0 am Ende. In Philadelphia haben sie gespielt. Super intensives Spiel war das, oder?
Richtig krass. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das bessere Team gewonnen hat. Es war vielleicht das Team, das mehr Alu-Glück hatte. Also es gab ja diese 3 insgesamt Alu-Treffer von Ecuador. Elfenbeinküste auch einmal Alu getroffen. Es gab unfassbar viele Fouls. Und das war ja eigentlich im Prinzip, bei jedem Foul musstest du befürchten, dass es anschließend eine Rudelbildung gibt. Also da war richtig Feuer drin.
Und wirklich viele Chancen für ein Spiel von 2 defensiv starken Mannschaften, aber dann eben dementsprechend auch lange keine Tore. Wir haben bei der Elfenbeinküste natürlich besonders auf Jan Diomande geguckt, den Star von RB Leipzig, der wirklich auch dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat. Am Anfang noch nicht so auffällig, aber dann viele Zweikämpfe, auch viele Aktionen und könnte schon einer sein, der noch mehr durchstartet bei der WM.
Ja, ich glaube, da muss Deutschland auf jeden Fall drauf achten. Und man hat dem Spiel, finde ich, so ein bisschen angemerkt, dass die beiden gesagt haben, das ist jetzt die Partie, da gilt's. Wahrscheinlich geht's da um Platz 2, weil sie sich wahrscheinlich gegen Deutschland beide jetzt nicht so furchtbar viel ausrechnen. Die kannten ja dann auch schon das Ergebnis der Deutschen. Und Curaçao nehmen sie vielleicht nicht ganz so ernst.
Und Platz 2 geht dann jetzt eben aktuell an die Elfenbeinküste durch das Tor in der 90. Minute. Ein Joker-Tor durch Diallo von Manchester United. Wo eigentlich keiner mehr damit gerechnet
hat. Dass überhaupt ein Tor fällt, ja, auf jeden Fall. Aber da dachte ich mir auch so, da müssen die Deutschen halt auch ganz genau hinschauen und nicht gegen Ende des Spiels schon abschalten, weil das ist eine Qualität von Diallo. Der hat ja auch gegen Frankreich im Test noch nach seiner Einwechslung dann natürlich getroffen.
Es wird auf jeden Fall, glaube ich, gegen die beiden ein bisschen härter, 7 Tore zu schießen.
Mhm. Und da habe ich dann auch gedacht, was macht dieses körperliche Auftreten mit Jamal Musiala? Weil ich hatte schon bei ihm so ein bisschen noch das Gefühl, dass da im Kopf die Verletzung zumindest noch eine Rolle spielt und wenn dir dann permanent einer auf den Füßen steht. Aber gut, das besprechen wir dann am Freitag.
Ja, er wirkt natürlich grundsätzlich ein bisschen zerbrechlich und wenn man ihn hart anpackt, und das wissen die natürlich auch, die Gegner, dass er so eine Verletzungsgeschichte mit sich rumschleppt. Mal gucken, vielleicht ist es dann das Spiel, wo er vielleicht nicht von Anfang an spielt, aber ne, du sagst es, wir haben noch viel Zeit bis dahin darüber zu spekulieren. Blicken wir jetzt erstmal auf eine andere Partie von gestern Abend, noch in Gruppe F, also in der Gruppe mit Schweden und Tunesien, haben sich die Niederlande und Japan 2-2 getrennt. Auch das war ein echter Hingucker.
Ja, ich finde, die erste Hälfte war ein bisschen zäh und dann in der zweiten Hälfte hattest du ja 3 Tore innerhalb von 15 Minuten. Japan hat sich viel zurückgezogen. Wenn die Niederlande dann getroffen haben, hat Japan ist so ein bisschen aufgewacht, hat dann selbst wieder mehr fürs Spiel getan. Ich finde auch ein gerechtes 2-2.
Ja, die Tore 1-0, Virgil van Dijk, dann der Ausgleich durch Nakamura, dann gehen die Niederlande wieder in Führung durch Somerville von West Ham United und dann kurz vor Schluss in der 89. Ogawa durch ein Kopfballtor. Übrigens, tolle Serie bei den Niederländern. Wenn man jetzt nur die Ergebnisse nach 90 bzw. 120 Minuten nimmt, dann haben die Holländer keines ihrer letzten 13 WM-Spiele verloren und damit jetzt den historischen Rekord von Brasilien eingestellt.
Bringt nur nicht so viel.
Genau, kann man sich überhaupt gar nichts von kaufen. Wir gucken nach vorne. Was kommt heute bei der Weltmeisterschaft auf uns zu? 4 Spiele sind es in 2 Gruppen. Wir fangen mal an mit der Gruppe G. Da kommt in der kommenden Nacht um 3 Uhr im ZDF das Spiel Iran gegen Neuseeland. Das ist ein Spiel, bei dem womöglich aber die Politik in den Vordergrund rückt. Denn ein WM-Gastgeber führt Krieg gegen einen WM-Teilnehmer. Das ist schon sehr besonders. Und dann kam jetzt in der Nacht ja die Meldung, die USA und Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan und der US-Regierung auf Rahmenbedingungen für ein Ende des Krieges verständigt. Und jetzt dann eben kurz danach der erste Auftritt der iranischen Nationalmannschaft bei der WM. Das iranische Team hat ja auch angekündigt, bei entsprechenden Botschaften, politischen Botschaften, wird man das Spiel sogar abbrechen. Also es ist alles sehr brisant. Mhm. Und wir sprechen mal am besten erstmal mit unserem Reporter in Los Angeles. Das ist Matthias Friebe. Grüße nach L.A.
Guten Tag, zurück.
Merkt man in der Stadt, dass da ein Duell ansteht, das wirklich auch eine große politische Brisanz hat?
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Das liegt auch daran, dass hier unglaublich viele Iranerinnen und Iraner leben. Die Stadt hat auch den Beinamen Tehrangeles. Weil hier über 160.000 Iranerinnen und Iraner leben. Und das ist ein Riesenthema. Ich war zum Beispiel beim iranischen Fußballverein. Die haben ja ein kleines Regionalspiel ausgerichtet und da war schon ein wahnsinniges Medienaufkommen. Und die haben tatsächlich einiges im Hinterkopf, was da passieren könnte. Ich habe mit einem Organisator eines Protestes, einer Demo gesprochen. Die hoffen, dass sie rund 20.000 Menschen vor das Stadion kriegen, die gegen die eigene Mannschaft protestieren könnten. Also das ist wirklich sehr aufgeladen.
Das heißt, die Mannschaft ist dann quasi eher regimetreu, weil jetzt zum Beispiel die Frauennationalmannschaft hat ja Anfang des Jahres beim Asien-Cup erstmal die Hymne nicht mitgesungen, hat dafür dann halt teilweise Morddrohungen aus dem eigenen Land bekommen. Erwartest du aber dann von den Männern keine Proteste?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also sie wollten auch eigentlich auf ihrer Pressekonferenz gar keine einzige Frage zum Thema Politik beantworten. Natürlich gab es bis auf eine Frage eines iranischen Journalisten nur Fragen zur Politik bei dieser Pressekonferenz, weswegen sich der Kapitän auch nachher beschwert hat und gesagt hat, ihr habt überhaupt keine Fußballfragen gestellt und ich bin hier zum Fußballspielen und geht doch woanders hin, wenn ihr was anderes wissen wollt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die groß protestieren werden, zumal die iranische Community hier in L.A. sagt, das ist eigentlich nicht unsere Mannschaft, das ist eine Regierungs-, eine Regimemannschaft. Die sind handverlesen durch auch das Regime. Und von daher gehe ich davon aus, dass dann, was das angeht, gar nichts passiert von der Mannschaft.
Wobei, es gab doch diese Ankündigung, bei entsprechenden politischen Botschaften werden wir das Spiel abbrechen.
Genau.
Ist das denkbar?
Genau, das wurde auch gefragt. Da haben sie gar nichts zugesagt. Sie wollen sich nur mit dem Spiel beschäftigen. Auch der von der FIFA gestellte Pressemensch, der das moderiert hat, die Pressekonferenz, hat direkt gesagt, Leute, das ist keine Frage zum Match, da sagen wir jetzt nichts zu. Das kann natürlich passieren, dass das kommt, je nachdem, was auch auf den Rängen passiert. Es wird ja den Versuch geben, diese iranische Königshausflagge mit ins Stadion zu bringen. Die hat die FIFA aber verboten. Und es wird bestimmt darauf ankommen, welche Stimmung auf den Rängen ist, was da gezeigt wird und was nicht. Da laufen im Hintergrund, das kriege ich wohl mit, einige Vorbereitungen, aber das ist alles noch nicht so richtig ausgegoren, wie das dann aussehen soll.
War denn die An- und Abreise auch ein Thema? Weil das ist ja schon mit den Anstoßzeiten teilweise echt schwierig, rechtzeitig rein bzw. wieder rauszukommen.
Ja, das war ein Thema. Die Pressekonferenz hat 20 Minuten später angefangen und der Kapitän Mehdi Taremi hat sich auch so ein bisschen beschwert, will ich sagen. Er hat zumindest laut geseufzt und gesagt, es wären über 5 Stunden Anreise gewesen von Tijuana, also von ihrem WM-Camp direkt hinter der Grenze. Das glauben wir alles nicht so ganz richtig. Die FIFA hat uns auch bestätigt, dass mit dem Flug und mit der Einreise, mit der Immigration in die Vereinigten Staaten quasi nichts war, dass alles in Ordnung war, dass der Flug irgendwie nur gut 30 Minuten gedauert hat und sie auch nur eine Stunde oder so am Flughafen dann gebraucht haben. Sie waren wohl noch im Hotel und sind zu spät losgefahren zur Pressekonferenz. Es ist alles ein bisschen dubios. Wir wissen noch nicht so ganz, wer da welche Rolle auch spielt, ob vielleicht dann bei der Einreise so 5, 6, 7 Minuten länger, man sie hat einfach hinhalten lassen oder nicht. Das wissen wir nicht. In jedem Fall scheint erstmal alles glatt gelaufen zu sein, wenngleich das Team sich trotzdem beschwert darüber.
Kannst du eine Einschätzung dazu abgeben, wie das vor Ort im Iran ist? Also spielt da die WM überhaupt eine Rolle? Weil, also bis gerade zu diesem Friedensabkommen haben sie ja echt auch andere Probleme.
Also was da vor Ort passiert, weil jetzt kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass der Iran ein unglaublich fußballverrücktes Land ist und dass dieser Erfolg dieser Nationalmannschaft für viele, viele Menschen sehr, sehr hoch hängt. Sowohl für die, die im Land leben, als auch für die vielen, die aus dem Land geflohen sind, aus welchen Gründen auch immer und jetzt im Ausland leben. Und es ist ein hochemotionales Thema, so ein WM-Spiel. Und das wird mit Sicherheit einen sehr großen Stellenwert haben. Wahrscheinlich aber ja dann trotzdem übertüncht von diesem vermeintlichen Deal und diesem möglichen Frieden zwischen dem Iran und den USA.
Ja, danke dir, Matthias. Es gibt übrigens auch einen richtig spannenden Podcast von Matthias über Gianni Infantino. Nennt sich Behind the Games. Den findet ihr unter anderem bei ARD Sounds. 5 Folgen sind das. Die sind alle so 30 bis 45 Minuten lang. Und da geht es dann um dieses ganze Konstrukt, wie Gianni Infantino an die Macht gekommen ist. Intrigen, WM-Vergaben, die mehr als fragwürdig sind. Also auf jeden Fall eine Hörempfehlung.
Iran gegen Neuseeland ist dann die Partie, bei dem Matthias Friebe dann auch dabei sein wird. Wie gesagt, in der kommenden Nacht in Gruppe G. Das andere Spiel in Gruppe G, das findet noch zu einer biorhythmusfreundlicheren Zeit statt. Das ist dann heute Abend um 21 Uhr.
Hast du deinen Biorhythmus noch nicht umgestellt auf Nachtbetrieb?
Ich habe einen Biorhythmus sonst immer bei der WM, aber der Biorhythmus, der ist schon jetzt nach Tag 5 oder 6 gänzlich zerstört. Also in Gruppe G um 21 Uhr live im Ersten in Seattle. Belgien gegen Ägypten. Die Belgier, lange immer der Geheimfavorit bei jedem Turnier. Das sind sie jetzt, glaube ich, nicht mehr mittlerweile. Also es sind ein paar Allstars, sind noch mit dabei aus der goldenen Generation. Aber so die neuen Stars sind jetzt dann, glaube ich, die interessanteren. Also
ja,
so ein
aber
Doku.
Es ist so die wirklich letzte Chance dann für die, die noch übrig geblieben sind. De Bruyne, Lukaku, dann irgendwie doch noch zumindest mal in Richtung Halbfinale, Spiel um Platz 3 oder sowas zu gehen.
Aus der Bundesliga ist nur Theat von Eintracht Frankfurt bei den Belgiern dabei. Und ja, bei den Ägyptern gibt es natürlich hauptsächlich zwei Namen, Mo Salah und Omar Marmoush. Mhm. Sind das zwei, die die Mannschaft über die Gruppenphase hinausführen können?
Boah, also sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich finde, diese Zusammenstellung des Kaders sagt auch einfach schon viel aus, weil ich meine, Salah wird da offiziell nicht als Stürmer geführt und dann hast du neben Omar Marmoush einen anderen Stürmer, dafür aber 4 Torhüter. Da frage ich mich auch, was da so in der Kaderplanung los war. Ja, es ist, glaube ich, echt ein Team. Ich habe das nicht mal als Überraschungsteam auf dem Zettel.
Aber glaub, in der Gruppe? Also Belgien ist ganz klar Favorit und dann hast du Iran, Neuseeland und Ägypten.
Ja, also es ist auf jeden Fall, sind das alles Teams, die schwierig einzuschätzen sind, finde ich. Aber ja, wenn, dann geht's ins 16. Finale. Aber ich glaube, spätestens dann ist Schluss. Weil du einfach weißt, dass dieses komplette Spiel auf einen beziehungsweise 2 Spieler ausgelegt ist. Und das macht es den Gegnern ja auch relativ einfach. Natürlich haben die eine individuelle Klasse, aber wenn du weißt, ich nehme die 2 raus und dann ist da nicht so viel dahinter, also glaube ich, sind die nicht so schwierig zu verteidigen.
Mal gucken, wie Belgien das macht.
Hast du das mit den Trikots von den Ägyptern mitbekommen?
Dass sie die nochmal ändern müssen?
Ja. Die wollten nämlich ihre 7 Sterne von den 7 Afrika-Cup-Titeln da drauf haben. Und dann hat die FIFA gesagt, ey, Moment mal, Sterne gibt es bei uns nur für Weltmeistertitel.
Ja, die jetzt, FIFA nimmt es ganz genau, wie überraschend. Wir gucken noch in Gruppe H, auch da 2 Spiele am heutigen Spieltag. Es geht los um 18 Uhr in Atlanta, auch das live im Ersten übrigens. Spanien gegen Kap Verde, der amtierende Europameister, greift ins Turnier ein und auch einer der großen Favoriten gegen, Achtung, die blauen Haie, so wird Kap Verde nämlich genannt.
Ja, Spanien, das Einzige, was ich da als Mini-Problem sehen würde, dass Nico Williams und Lamine Yamal ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, von der Bank kommen werden. Wobei das dann auch so ein Spiel ist, wo du die beiden gut mal rauslassen kannst, wenn sie noch nicht bei 100% sind. Und Spanien hat ja auch eine Torhüter-Diskussion. Das finde ich so krass, weil die Unai Simon, super Torhüter, also eigentlich kein Grund, da überhaupt eine Diskussion aufzumachen. Und innerhalb des Teams gibt es diese Diskussion wohl auch nicht, aber die wird im Land geführt. Wie bei uns ja auch lange Zeit mit Manuel Neuer. War ja beim DFB gar nicht das große Thema, aber es wurde halt einfach in der Presse und auch unter Fans geführt. Und die haben halt ja unter anderem noch David Raya mit dabei. Also den Torhüter von Arsenal, der ja ein Faktor war, dass es bis ins Champions-League-Finale ging. Und da sagen viele Spanier halt, der stellt doch lieber den auf.
Und kein Spieler von Real Madrid dabei.
Ja, das stimmt.
Grundsätzlich ist das Spiel Spanien gegen Kap Verde natürlich von den Kräfteverhältnissen eigentlich genauso wie Deutschland gegen Curaçao jetzt, finde ich. Mhm. Also Kap Verde auch nur 500.000 Einwohner, so eine kleine Inselgruppe vor Afrikas Westküste. 26 Spieler aus 26 verschiedenen Vereinen, aus 14 Ligen, also und keiner aus der heimischen Liga. Das ist natürlich total wild, aber die freuen sich wahrscheinlich auch genauso wie Curaçao, dass sie jetzt da bei der WM mal dabei sein dürfen. Und die haben die meisten Spieler auch eingebürgert. Es gibt die lustige Geschichte von Roberto Carlos Lopez, der wurde bei LinkedIn vom Trainer angeschrieben, ob er nicht Lust hat, für Kap Verde zu spielen. Also auch da klar, wie das Spiel ausgehen wird, denn wie gesagt, Spanien, auch wenn Lamine Yamal und Nico Williams da erstmal nicht mit dabei sein sollten, dann gewinnen sie da, glaube ich, auch trotzdem deutlich. Könnte mir da auch ein ähnliches Ergebnis vorstellen wie beim deutschen Spiel.
Ja, aber ich habe Bilder gesehen aus dem Flieger, als die Kap Verde dann angereist sind. Und das fand ich richtig schön, weil die haben gefeiert, als hätten sie einen Titel gewonnen. Und das war jetzt nicht unmittelbar nach der Quali oder dass sie halt wirklich irgendwas gewonnen haben, sondern die haben sich einfach so sehr darauf gefreut. Dann haben sie Musik angemacht, haben getanzt, haben alle ihre Stories gemacht. Das ist doch auch schön, dass solche Teams diesmal dabei sind.
Außerdem mit dabei in Gruppe H, Saudi-Arabien und Uruguay. Die spielen um 0 Uhr in Miami. Das läuft dann bei den Kollegen vom ZDF. Uruguay auch immer so ein Must-Have bei einer Weltmeisterschaft, ja, finde ich. Fall. Also nicht nur, weil sie ja auch mal Weltmeister geworden sind. Das ist aber natürlich sehr lange her. Aber ich finde, die gehören irgendwie immer dazu. Immer eine sehr physische Mannschaft, sehr emotionale Mannschaft. Also die haben auch so einen ähnlichen Fall wie Manuel Neuer. Die haben den Muslera, den Torwart, auch noch mit dabei. Spielt aber, glaube ich, nicht von Beginn an, weil der ist auch schon 40. Und ansonsten haben die ja immer mal so ein, zwei Stars. Valverde ist, glaube ich, der größte von Real Madrid. Ja.
Nee, aber ich finde auch, das ist so ein Team, das kann schon einfach mal bis ins Viertelfinale durchkommen. Das ist ja auch eine super eingespielte Mannschaft. Die haben gegen Brasilien und gegen Argentinien in der Quali gewonnen. Also das ist jetzt wirklich keine Laufkundschaft, was auf Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt zutrifft.
Meinst du, es ist Laufkundschaft?
Ja, Saudi-Arabien ist ja auch so ein Team, das immer mal gut ist für einen sehr hohen Auftaktsieg. Also beziehungsweise Saudi-Arabien verliert und für die anderen Teams ist es dann ein hoher Auftaktsieg.
Bei denen sind übrigens 25 der 26 Kaderspieler spielen in der einheimischen Liga. Ja. Warum wohl? Weil man da, glaube ich, ganz gut Geld verdienen kann.
Ist das so?
Ja. Okay, dann haben wir es doch. Dann sind wir sehr gespannt auf den nächsten WM-Tag, freuen uns sehr drauf und alles Wichtige dazu dann morgen früh wieder hier in der nächsten Folge WM-Update.
Bis morgen.